Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Wie spielt Lars Eidinger Molières Geizigen? Wie persönlich ist die Ausstellung über unrealisierte Projekte von Christo und Jean-Claude? Und wie hat Kai Voges im Schauspiel Köln den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche auf die Bühne gebracht?
Vier Menschen treten vor den Papst und versuchen, dem Papst zu erklären, was da in dieser Recherche herausgefunden wurde.
Dreimal im Doppelpack. Shakespeare und die Berliner Schaubühne, Hamlet und Richard III., Lars Eidinger und Thomas Ostermeier. Heute sind die beiden nach diesen beiden legendären Inszenierungen wieder gemeinsam in Aktion getreten mit Molières Der Geizige. Die Geschichte um zwei erwachsene Kinder, die gegen ihren gierigen Vater aufbegehren, der seine Vergänglichkeit genauso wie sein Geld beschützen will.
Ist gar nicht so einfach, so viel Geld zu verstecken. Es ist wirklich schwierig, hier einen sicheren Ort zu finden. Banken sind mir viel zu unsicher und Tresore sind wie Köder, die knacken sie mal als erstes. Ich weiß nicht, ob es wirklich so schlau war, die 1 Million, die ich gestern bekommen habe, im Garten zu vergraben. Oh Gott, jetzt habe ich mich verraten. Jetzt habe ich vor lauter Aufregung laut geredet. Was gibt's?
Nichts.
Seid ihr schon lange da?
Wir sind eben erst gekommen.
Dann habt ihr sicher gehört, was...
Was denn?
Ja?
Was?
Was ich gesagt habe?
Nein.
Warte, ich probiere mal kurz was aus, ja. Ich weiß nicht, ob es wirklich so schlau war, die 1 Million, die ich gestern bekommen habe, im Garten zu vergraben. Habt ihr es gehört?
Nee.
Aus Der Geizige, uraufgeführt 1668, war Lars Eidinger heute Abend in der Titelrolle zu hören und zu sehen, in Szene gesetzt von Schaubühnenintendant Thomas Ostermeier. Fazitpremierenkritiker ist André Mumort. Was mich zuallererst interessiert, sind Bühne und Kostüme bunt und schrill oder minimalistisch?
Ja, auf jeden Fall eine Hauptattraktion an diesem Abend. Ich würde erstmal gerne über die Bühne von Magda Willi sprechen, weil die haben sich da wirklich was Großartiges einfallen lassen. Dieses ganze Stück spielt nämlich jetzt im Verkaufsraum eines Autohauses mit einer eigenen Büroetage. Da sind durch verschiedene Fenster auch einzelne Büroräume zu erkennen. Alles ist mit Wimpeln und Luftballons geschmückt. Und es gibt natürlich auch ein zentrales Ausstellungsstück. Das ist ein Jaguar. Der wird an diesem Abend hocherotisch von Lars Eidinger eingeseift und geputzt in dem Versuch, seine zukünftige Verlobte zu beeindrucken, was nicht so ganz so funktioniert. Aber man sieht schon, das ist in so einer Art Stromberg-Arbeitswelt übersetzt worden, dieser Geizige, wo alle ganz fürchterliche Kleidung tragen und eben versuchen, Arbeit, Familie, Beruf und die Geldsorgen unter einen Hut zu bekommen.
Was für ein Geiziger ist Lars Eidinger, der sich ja, wie wir eben gehört haben, offensichtlich mehr oder weniger nur noch sinngemäß an Molières Worte halten muss und auf mich ein bisschen schrullig wirkte.
Mhm. Ja, schrullig ist er. Er ist auf jeden Fall erstmal so ein Autoverkäufer, wie man sich ihn eben vorstellt, in einem etwas zu weiten Anzug. Er hat so einen ausgestopften Bauch, trägt Schnurrbart, so eine Glatzenkappe, darüber eine Schirmmütze, eine viel zu lange Krawatte. Das ist also so ein spießiger, irgendwie unangenehmer, toxischer Familienunternehmenspatriarch. Die Kinder arbeiten eben auch mit im Betrieb und müssen nach seiner Pfeife tanzen. Und das Ganze ist aber eben so irgendwie in so einer Zwischenwelt angesiedelt, zwischen dem Molière-Stoff und dieser sehr naturalistisch auf die Bühne gebrachten Gegenwart. Aber Sie haben es ja schon gesagt, da ist eine eigene Fassung erstellt worden von Thomas Ostermeier und der Dramaturgin Maya Zade. Da werden schon alle Szenen oder fast alle Szenen aus der Originalkomödie von 1668 genommen, aber eben in die Gegenwart versetzt und das auch sehr geschickt. Das Problem ist natürlich, wenn es darum geht, dass ein Vater seine Kinder verheiratet und dass noch am selben Tag irgendwelche Eheverträge unterschrieben werden müssen, dass das nicht so ganz mit unserer Gegenwart übereinstimmt. Aber das ist schon ganz beeindruckend, wie da ganz viel Gegenwart in dieses Autohaus hineingezwungen wird. Da geht es um TikTok, um Teambildungswochenende, kritische Männlichkeitsseminare, Schrottwichteln. Das sind alles so die Themen, über die gesprochen wird. Und das hat auch was mit der Performance von Lars Eidinger zu tun, der eben so alles zeigen muss, was so an furchtbarer Männlichkeit gerade unterwegs ist. Er darf auch zweimal Trump imitieren, unter anderem sein Attentat, wo eben haben, die er diesen Schuss ans Ohr bekommen hat. Das wird zitiert auf der Bühne. Das alles bringt Lars Eidinger in der Figur zusammen.
Und er steht nicht nur qua Titelrolle im Mittelpunkt?
Er steht schon sehr im Mittelpunkt und er weiß das auch zu nutzen. Es wäre kein Lars Eidinger Abend an der Schaubühne, wenn es nicht so wäre. Er singt, er tanzt, er macht ganz viel Slapstick, fällt ständig hin, stolpert, rappelt sich wieder auf, spielt die Komik ganz massiv aus. Aber man muss sagen, neben einem großartig aufspielenden Ensemble, das auch viel Raum bekommt, ich möchte mal vor allen Dingen den Sohn Cleont, gespielt von Damir Avdic, erwähnen. Der macht da auch eine ganz großartige komödiantische Performance auch draus, genauso wie der Diener Jacques, gespielt von Falk Rockstroh, der auch Szenenapplaus bekommen hat, weil der eben immer zwischen allen Parteien hin und her läuft und versucht zu vermitteln und sich dabei selber auch zu so einer komischen Glanzfigur machen darf. Also es ist nicht nur Lars Eidinger, der hier schauspielerisch glänzt.
Also wenn Lars Eidinger ziemlich viel stolpert, ziemlich viel Radau macht, dann könnte man meinen, es ist eine Komödie, die Thomas Ostermeier so richtig als Knaller inszeniert hat, fragt sich dann aber natürlich auch, was ist mit Molières eigentlichen Botschaften?
Also das ist schon ein Abend, der wirklich sagt, wir machen jetzt hier mal ganz brachiale Klamauk-Komik auf der Bühne. Es ist ein Abend, der sich auch sozusagen ständig an diesen Klischees der klassischen Komödie abarbeiten muss. Und das tut er meiner Meinung nach manchmal sehr, sehr amüsant. Also wirklich, weil da wirklich dem Affen Zucker gegeben wird, bis an die Schmerzgrenze, also bis dahin, wo es auch weh tut. Und da merkt man dann, jetzt wird doch da sehr viel reingebracht. Es gibt auch einen Moment, wo Lars Eidinger im Auto plötzlich sitzt und seinem Sohn so eine traumatische Kindheitserinnerung erzählt. Und da merkt man, da geht es doch offenbar um so eine tiefere Psychologie. Er kotzt dann, weil es um sich übergeben müssen im Auto in der Kindheit geht, er kotzt Konfetti. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich das beste Symbol für diesen Abend. Was dieser Abend will, ist Konfetti kotzen, also unglaublich viel Spaß machen und das gelingt ihm auch mit Bühneneffekten, mit Licht und mit Musik und dann aber trotzdem zu zeigen, wir machen aber mehr als Komödie, wir wollen auch das Ernste, wir wollen zeigen, dass diese Welt was Unangenehmes hat, dass diese Männlichkeit was Unangenehmes hat, dass dieser Geiz, dieses ganz aufs Geld und Finanzielle schauen eben auch was mit unserer Wirklichkeit zu tun hat und deswegen zerfällt die Komödie am Ende, wird dekonstruiert, da bleibt nichts mehr lustig, das ist so ein epileptischer Albtraum am Ende nur noch, in dem tatsächlich nichts mehr amüsant ist.
Lars Eidinger war ja schon im Menschenfeind und im Tartüff zu erleben. Ich frage noch mal ganz kurz nach, es war das, der erste Molière, den Ostermeier inszeniert hat, war das zu spüren?
Ja, also man hat zumindest, finde ich, gespürt, dass dieser Gedanke, machen wir da jetzt eine richtig lustige Komödie draus und reicht uns das, dass das den Regisseur offensichtlich sehr beschäftigt hat. Er hat unglaublich viel Spaß fürs Publikum bereitet und das wird sicherlich auch wieder ein großer Erfolg, wo die Leute reinströmen werden. Auch heute bei der Premiere standen die Menschen Schlange in der Hoffnung, noch eine Karte zu kriegen. Daran wird sich, glaube ich, nichts ändern, aber man merkt auch, dass der Regisseur, dass Thomas Ostermeier gesagt hat, nur Komödie reicht mir nicht, da muss irgendwas Drastisches, was sehr Intensives noch rein. Und das hat für mich tatsächlich nicht immer so gut funktioniert.
André Mumert nach der Premiere von Molières Der Geizige in der Berliner Schaubühne. Ich kann bestätigen, was André Mumert gerade gesagt hat. Planen Sie Geduld ein, wenn Sie Lars Eidinger in der Inszenierung von Thomas Ostermeier sehen wollen. Alle angesetzten Vorstellungen bis Mitte April sind bereits ausverkauft. Zuerst die gute Nachricht. Der in Russland angeklagte deutsche Bildhauer Jacques Tilly ist in Abwesenheit verurteilt worden. Die schlechte Nachricht. Das Gericht in Moskau befand 8,5 Jahre Gefängnis für seine Putin-kritischen Karnevalswagen seien angemessen, weil Tilly religiöse Gefühle verletzt und Fake News über die russische Armee verbreitet habe. Auch unser NRW-Landeskorrespondent Jonas Panning hat heute mit dem Düsseldorfer gesprochen.
Jacques Tilly sitzt in einem Fernsehstudio. Er wird aus Düsseldorf in das Live-Programm des Senders Phoenix geschaltet. Dann platzt das Urteil in das laufende Interview.
8 Jahre und 6 Monate soll es betragen und eine Geldstrafe von 200.000 Rubel.
Wie geht man damit um?
Man kann gar nicht damit umgehen, man kann das eigentlich nur hinnehmen.
sagt Tilly in seiner ersten Reaktion auf das Urteil aus Russland. Wenige Minuten später sitzt Tilly vor dem Deutschlandfunk-Mikrofon und reagiert mit gemischten Gefühlen.
Es gibt zwei Teile in mir. Der eine Teil in mir sagt, das ist schon ganz bedrohlich, nimm das bitte auch ein bisschen ernst und verharmlose das nicht. Der andere Teil in mir sagt, oh mein Gott, das ist alles so lächerlich, russische Staatspropaganda, Prozess gegen Pappfiguren, gegen kritische Satire, das ist eigentlich absurd und super unsouverän. Das ist der Teil, ja, in mir, der amüsiert ist über dieses Urteil. Also diese beiden Kräfte gibt es in mir und mal hat das eine, mal das andere die Oberhand.
Der Wagenbauer war in den vergangenen Jahren immer wieder auf satirische Weise hart mit Wladimir Putin ins Gericht gegangen. Persiflagewagen im Düsseldorfer Rosenmontagszug zeigten den russischen Machthaber in einer mit Blut getränkten Badewanne in den Farben der Ukraine oder am Griff einer Pistole, auf der Pressefreiheit stand. Mitte Dezember hatte Tilly von dem Strafverfahren gegen sich in Russland erfahren. Offiziell informiert wurde er darüber nie.
Ich habe bis heute aus Moskau nichts gehört. Vielleicht wird mir dieses Urteil auch nicht zugestellt. Es lief alles nur ja über die Medien ab oder über Freunde und Bekannte oder über die deutsche Botschaft in Moskau. Also alles sehr mysteriös. Aber warum sollten wir an Russland Maßstäbe von Rechtsstaatlichkeit anlegen? Wir wissen, dass das ein Unrechtsstaat ist und dass dieses Verfahren eine Farce ist und einfach eben ja politische Propaganda. Und als solche behandle ich die eben auch.
Dennoch hat das Urteil Auswirkungen für Tilly. Sollte er nach Russland reisen, dürfte das Urteil vollstreckt werden. Auch Länder, die ein Auslieferungsabkommen mit dem Land haben, will der Düsseldorfer nicht mehr bereisen. In den vergangenen Monaten hatte der 62-Jährige viel Solidarität erhalten. Aus Politik, Kultur, Sport und Gesellschaft. Das sei wichtig gewesen, so Tilly.
Eine Gesellschaft muss deutlich machen, dass sie kritische Satire, dass sie überhaupt Kritik einfach, dass sie es nicht zulassen darf, dass so etwas kriminalisiert und diffamiert wird. Sondern wir müssen sagen, das ist unser gutes Recht. Das ist kein Verbrechen, Autokraten zu kritisieren. Das ist sogar unsere Pflicht. Das gehört zur Streitkultur. Das gehört zu einer offenen Gesellschaft. Das ist Teil unserer liberalen Fundamente, auf denen unsere Freiheit beruhen.
Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU sprach Tilly die volle Solidarität der Landesregierung zu. Er teilte mit, dass, Zitat, Despoten und Autokraten Kunst immer dann fürchten, wenn sie sich nicht vereinnahmen lässt. Der deutsche Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, kritisierte das Urteil gegen Tilly gegenüber dem Deutschlandfunk in scharfen Worten.
Die Verurteilung von Jacques Tilly zeigt ganz klar, dass Kriminalisierung und Verfolgung freier Meinungsäußerung durch die russische Regierung unvermindert weitergehen. Aber jetzt auch verstärkt im Ausland und das betrifft uns dann direkt. Wir verurteilen dieses absurde Schauspiel natürlich in aller Schärfe und wir werden uns weiter für freie Meinungsäußerung, Kunstfreiheit und damit auch die Freiheit der Satire einsetzen.
Das Urteil gegen Jacques Tilly, Jonas Panning berichtete. Christo und Jean-Claude, das sind die beiden Namen, zu denen unvergessliche Momente gehören. Bei allen, die sahen, wie kunstvoll verpackte Landschaften wirkten und wie zum Beispiel das Berliner Reichstagsgebäude. Womit und woran das inzwischen verstorbene Künstlerpaar trotz hartnäckigstem Einsatz scheiterte, das zeigt ab dem 4. April das Kunstmuseum Pablo Picasso in Münster. Kuratiert wurde die Schau mit Lithografien und Collagegrafiken von Matthias Goddenberg, der mehr als 20 Jahre mit Christo und Jean-Claude befreundet war. Schönen guten Abend, Herr Goddenberg.
Hallo, ich grüße Sie.
Wie und wo haben Sie die beiden eigentlich kennengelernt?
Ja, es ist in der Rückschau eine ganz verrückte Geschichte. Ich habe 95 die Reichstagsverhüllung im Fernsehen gesehen. Ich war damals junge 11 Jahre alt. Keine Ahnung von Kunst, wusste nicht, wer Christo und Jean-Claude sind. Ich war einfach völlig fasziniert von dem, was ich da im Fernsehen sah.
Was denken Sie, wie schön das live war?
Ja, das ist wirklich traurig, dass ich das nicht gesehen habe, sondern nur flach auf dem Bildschirm. Das hat mich so fasziniert, dass ich mir ein Buch über die beiden besorgt habe und in dem Buch tatsächlich die Adresse der beiden gefunden habe und habe dann in meinem 11-jährigen Pinela-Englisch einen Brief an die beiden geschrieben und nach einem Autogramm gefragt. Und tatsächlich kam ein paar Wochen später ein großes Paket von Jean-Claude zurück, gefüllt mit Büchern und Postkarten. Und das war tatsächlich der Start unserer Bekanntschaft, die dann zu einer Freundschaft wurde und dann auch zu einer Zusammenarbeit am Ende.
Das ist ja eine zauberhafte Geschichte, aber wie haben die mit Ihnen als 11-Jährigem kommuniziert, bis Sie dann im Erwachsenenalter und offensichtlicherweise auch in Fußstapfen beruflicherweise getreten waren, die das Ganze förderlich machte?
Ja, also ich habe immer wieder den beiden geschrieben und Jean-Claude hat tatsächlich fleißig zurückgeschrieben und habe sie dann ein paar Jahre später tatsächlich mal bei einer Ausstellungseröffnung getroffen und habe dann wirklich aus dieser Verbindung zu den beiden heraus irgendwann angefangen, Kunstgeschichte zu studieren und war während des Studiums dann für ein Praktikum in New York. Während dieser Zeit haben die beiden mich sozusagen unter ihre Fittiche genommen und zu allerlei Ausstellungen und ins Kino und ins Restaurant geschleppt und in dieser Zeit ist wirklich eine ganz enge Verbindung und Freundschaft entstanden und dann bin ich in dieses Arbeitsteam hereingerutscht und habe angefangen auch an Ausstellungen, Büchern, Katalogen und im Archiv mitzuarbeiten und so ist die Verbindung immer enger geworden.
Ich rekapituliere mal: ein rötlicher Vorhang gespannt über 400 Meter in den Rocky Mountains, pink eingepackte Inseln in Florida, blaue Regenschirme in Japan, eine eingepackte Pyramide, die verhüllte Pont Neuf in Paris, der Reichstag. Welche großgedachten Projekte, um auf die Ausstellung zu sprechen zu kommen, konnten die beiden trotz jahrelangem Engagement nicht realisieren?
Es ist tatsächlich so, dass es eine ganze Reihe an nicht realisierten Projekten gibt. Die ganz genaue Zahl wissen wir noch gar nicht, weil es manchmal nur einzelne Studien gibt, die immer wieder im Archiv auftauchen. Aber so grob können wir sagen, Christo und Jean-Claude haben insgesamt 24 Großprojekte realisiert. Und sicherlich mehr als doppelt so viele Vorhaben sind gescheitert. Ganz große Projekte sind da drunter, wie etwa das Projekt Over the River, ein Landschaftsprojekt, an dem Christo und Jean-Claude 25 Jahre gearbeitet haben, um es am Ende eben nicht realisieren zu können.
Wo sollte das stattfinden und woran ist es gescheitert? An der Politik oder am Geld?
An Geld ist es tatsächlich nie gescheitert. Alle Projekte von Christo und Jean-Claude wurden von den beiden aus privaten Mitteln finanziert und zwar aus Geldern, das sie verdient haben durch den Verkauf von Christos Studien und Zeichnungen. Gescheitert sind die Projekte eigentlich eher am Widerstand der Behörden oder der Bevölkerung, die ihnen keine Genehmigung erteilt haben. Bei Over the River war es so, es sollte ein Fluss, der Arkansas River in Colorado, über 10 Kilometer mit Stoff überspannt werden. Wie gesagt, 25 Jahre haben Christo und Jean-Claude daran gearbeitet. Christo hat tatsächlich 2011 die Genehmigung bekommen, aber eine lokale Oppositionsgruppe hat dann die US-Regierung verklagt dafür, dass sie Christo die Genehmigung erteilt hat. Und nach 5 Jahren juristischen Auseinandersetzungen hat Christo dann aufgegeben und gesagt, bis hierhin und nicht weiter, ich habe meine Lust am Projekt verloren.
Waren das aus Ihrer Sicht heute Ablehnung aus der Politik aus ästhetischen Gründen oder steckte da eine Botschaft drin, die nicht genehm war?
Es waren unterschiedliche Beweggründe. Ich glaube, in den frühen Jahren, als Christo und Jean-Claude begonnen haben mit ihrer Kunst, in den 60er, 70er Jahren, haben die meisten Leute sie einfach für 2 völlig irre gehalten. Einfach nicht wusste oder sich nicht vorstellen konnte, dass so etwas wirklich umgesetzt werden kann. Und mit dem wachsenden Erfolg der beiden kam die Erkenntnis, naja, die meinen das schon ernst und die schaffen das auch umzusetzen. Aber dann kippte sozusagen die Problemlage, weil immer mehr Menschen zu den Projekten von Christo und Jean-Claude kamen und dann immer mehr Besucherströme diese Projekte sehen wollten und dann die Anwohner und Behörden eher Angst bekamen, dass zu viele Menschen zu den Orten pilgern.
Wie zeigen und erläutern Sie in der Ausstellung, mit wie viel Herzblut die beiden an ihren akribischen Planungen gearbeitet haben? Sie waren ja auch teilweise mit involviert. Wie bringen Sie das dem Publikum nahe, was die beiden geleistet haben und worauf die Welt leider verzichten musste?
Ja, das Problem ist natürlich, dass in der Ausstellung klassischerweise keine Fotos von den Projekten gezeigt werden können, weil es sie ja nie gegeben hat. Deswegen haben wir vor allem Zeichnungen und Studien ausgestellt. Aber was sehr schön ist, zum Beispiel zum Over the River Projekt zeigen wir einen 15-minütigen Film, der zeigt, wie Christo und Jean-Claude mit den Bürgern, mit Behörden, mit Menschen interagiert haben. Blick auf den Genehmigungsprozess, auf Verhandlungen, auf Townhall-Meetings, wo Befürworter, aber auch Gegner mit Christo und Jean-Claude ins Gespräch kamen. Und das macht ganz eindrücklich klar, wie viel Arbeit hinter diesen Projekten stand und wie auch Christo und Jean-Claude gegen viele Hürden angekämpft haben.
Wer von den beiden war denn der Hartnäckigere, um da dran zu bleiben? Ich meine, Jean-Claude hat Ihnen geantwortet, beide haben Sie später kennengelernt. Wer trieb solche schwierigen Projekte am meisten voran?
Oh, die konnten beide sehr hartnäckig sein. Da könnte ich gar nicht sagen, wer hartnäckiger war. Also sie haben natürlich nach außen hin viele Jahre so ein bisschen das Spiel von Good Cop und Bad Cop gespielt. Christo, der immer so ein bisschen im Hintergrund war und die Künstlerrolle gespielt hat, und Jean-Claude, die Managerin an der Front. Aber sie waren schon beide sehr emotional, haben mit gleichem Herzblut dafür gekämpft, dass Dinge Realität werden.
Nahmen sie Niederlagen eigentlich sportlich? Kann man das womöglich auch aus ihrer Ausstellung herauslesen, wie sie dann mit dem Scheitern von großen Projekten, an denen sie sehr hingen, umgingen?
Ja, das Scheitern gehörte natürlich schon auch dazu, immer wieder. Das Entscheidende ist ja, dass für Christo und Jean-Claude nicht nur das vollendete Projekt die Kunst war, sondern im Grunde der ganze Prozess Teil der Kunst war. Also die ganzen Verhandlungen, das Genehmigungsverfahren, auch alle rechtlichen Aspekte, ingenieurstechnische Überlegungen, all das haben Christo und Jean-Claude zur Kunst dazugezählt. Aber es ging ihnen am Ende doch immer darum, die Projekte umzusetzen. Also wenn es nicht zu einer Umsetzung kam, war ein Projekt für Christo und Jean-Claude schon gescheitert. Und manchmal war es einfach so, dass sie auch tatsächlich versucht haben, mehrere Anläufe zu nehmen. Also wenn sie eine Ablehnung bekommen haben, dann haben sie es ein Jahr oder zwei Jahre später erneut probiert, wenn sich zum Beispiel die politische Lage geändert hat, wenn andere Entscheidungsträger in den Ämtern waren. Und bei anderen Projekten ist es so, dass sie einfach über die Zeit selbst die Lust daran verloren haben und von sich aus diese Projekte aufgegeben haben.
Der Weg war das Ziel. Matthias Koddenberg, Kurator der Ausstellung Christo und Jean-Claude unrealisiert. Zu sehen ist die Ausstellung im Kunstmuseum Pablo Picasso in Münster vom 4. April bis 28. Juni. Und Ihnen, Herr Koddenberg, danke ich sehr, wünsche noch einen schönen Abend.
Dankeschön, Ihnen auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mehr als ein Jahr nach einem spektakulären Kunstraub im Norden der Niederlande ist ein 2500 Jahre alter Goldhelm wieder aufgetaucht. Der sogenannte Helm von Kozo Fenecht war im Januar 2025 aus dem Drenz-Museum in Assen gestohlen worden. Das Pikante, es war eine Leihgabe aus Rumänien, dort ein bedeutendes Kulturgut und von unschätzbarem Wert. Der Raub hatte in Rumänien große Empörung ausgelöst. Die Niederlande haben inzwischen eine Entschädigung von 5,7 Millionen Euro bezahlt. Wegen des Diebstahls stehen in den Niederlanden bereits drei Männer vor Gericht. Bisher hatten sie aber keine Angaben gemacht, wo sie den Helm versteckt hielten. Die Rückgabe des Helms wurde nun durch einen Deal erreicht, bei dem den Angeklagten mildere Strafen in Aussicht gestellt wurden, hieß es. Deutschland und Frankreich wollen die Brailleschrift als immaterielles Kulturerbe anerkennen lassen. Wie die deutsche UNESCO-Kommission in Bonn mitteilte, wurde die gemeinsame Nominierung am Donnerstag bei der Weltkulturorganisation eingereicht. Der zuständige Ausschuss will Ende 2027 darüber entscheiden. Die 1825 vom erblindeten Louis Braille entwickelte Punktschrift ermöglicht blinden und sehbehinderten Menschen das Lesen und Schreiben durch Tasten. Nach Angaben der UNESCO-Kommission steht Braille für Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe. Mit der Bewerbung soll die weltweite Bedeutung dieser Kulturtechnik gewürdigt und ihr Erhalt langfristig gesichert werden. Der US-amerikanische Bildhauer Melvin Edwards ist tot. Nach Angaben seiner Galerie starb er am 30. März 2026 im Alter von 88 Jahren in Baltimore. Edwards prägte seit den 1960er Jahren die internationale Skulptur. Bekannt wurde er mit seinen Lynch Fragments, aus Stahl geschweißte Wandreliefs, die Erfahrungen von Rassismus, Gewalt und Widerstand thematisieren. Nach Stationen in Los Angeles und New York arbeitete Edwards auch in Europa und Afrika. Noch 2025 widmete ihm die Kunsthalle Bern eine vielbeachtete Retrospektive. Edwards verband abstrakte Form mit politischer Aussage und machte so schwarze Geschichte im Kunstbetrieb sichtbar. Sein Werk gilt als wegweisend für Generationen von Künstlerinnen und Künstlern.
Katholische Würdenträger, die Schutzbefohlene sexuell missbrauchen. 16 Jahre ist es inzwischen her, dass ein couragierter Pater in Berlin das in Deutschland öffentlich machte. Die Bischofskonferenz bezifferte 2018 knapp 3700 Opfer und fast 1700 Beschuldigte. Das Schauspiel Köln und das journalistische Rechercheunternehmen Korrektiv haben sich deshalb heute Abend in der Regie von Intendant Kai Voges an den Papst gewandt.
Eure Heiligkeit, Papst Leo XIV., Sie haben gesagt, und ich zitiere, es ist dringend notwendig, in der ganzen Kirche eine Kultur der Prävention zu verankern, die keine Form des Missbrauchs toleriert, weder Macht- oder Autoritätsmissbrauch noch Gewissens- oder spirituellen Missbrauch oder sexuellen Missbrauch. Eine Begegnung der Kultur, so sagten sie weiterhin, lässt sich nicht mit leeren Reden oder manipulierten Berichten aufbauen, sondern mit Fakten, die objektiv, genau, respektvoll und mutig erzählt werden. Stehen Sie noch zu Ihrem Wort?
Aus dem Theaterprojekt Das Schweigen des Heiligen Vaters, eine Recherche von Korrektiv in Zusammenarbeit mit dem Schauspiel Köln. Theaterkritiker Christoph Ohrem hat sich diese auch gestreamte Inszenierung im Depot 1 angesehen. Zu welchem Ergebnis ist die Recherche gekommen?
Also das, was gezeigt wurde, das ist in einigen Teilen schon bekannt gewesen. Man kann aber sagen, dass hier durchaus durch das neue Material, das Anna Cassin und Markus Benzmann, das sind die zwei ReporterInnen, die hier wirklich nochmal für Korrektiv 2 Jahre lang in die Tiefe gegangen sind, die haben ja so eine Umdeutung gemacht. Also bislang, wenn man über dieses Thema berichtet hat, hieß es immer, naja, in den Diözesen ist das eher ein regionales Problem. Und hier wird aber jetzt herausgearbeitet, dass es eben schon auch ein Problem ist, das den Vatikan betrifft, dass es auch im Vatikan dokumentiert ist in einem Geheimarchiv. Und anhand von Schreiben mit Aktenzeichen und Protokollnummern kann eben hier im Grunde sehr gut gemutmaßt bis belegt werden, dass also diese Dokumentation von Missbrauchsfällen bis auf 100 Jahre zurückreicht. Also, dass man irgendwo im Vatikan in den Archiven Schränke hat, in denen all diese Fälle dokumentiert sind.
Und wie wird transparent gemacht, wie Korrektiv recherchiert hat?
In diesem Streamingabend, in diesem Theaterabend wird das nicht so stark betont. Im Grunde ist es aber so, wie Investigativrecherche läuft. Man braucht sehr viel Fleiß. Man sitzt erst einmal am Schreibtisch und dann gilt es halt eben Quellen aufzumachen. Und der Ausgang ist ein Brief von Kardinal Ratzinger. Das ist eine Recherche, die bereits 2023 groß war. Und da wird eben schon gezeigt, dass er dafür verantwortlich war, auch einen Täter zu schützen, dessen Täterschaft zu verschleiern. Dann hat man diesen einen Brief eben wirklich gefunden und jetzt überlegt, naja, wenn es einen Brief gibt mit Aktenzeichen, mit Unterschrift, dann muss es auch mehr geben, und hat dann eben international gesucht und dann tatsächlich 20 Briefwechsel gesammelt, Fälle aus den USA, Italien, Kolumbien, hier natürlich dann mit Hilfe von JournalistInnen vor Ort, Portugal, Australien, Österreich, und kann eben herausstellen, dass es ein systematisches Verschleierungssystem ist.
Wenn es im Vatikan Unterlagen gibt, die sexuellen Missbrauch vor über 100 Jahren schon dokumentieren sollten, wie wird das alles dann auf der Bühne präsentiert?
Das ist natürlich immer, wie soll ich sagen, die große Schwierigkeit, wenn man es mit so dokumentarischen Themen zu tun hat. Natürlich liest sich das alles zum Beispiel online in der Recherche ganz toll, und es gibt auch einen Film dazu, der in ausgewählten Programmkinos läuft, wo eben diese Recherchestationen nochmal abgebildet wurden mit der Kamera. Hier hat man sich jetzt dazu entschieden, als Theater so ein Gesprächsformat zu wählen. Also wir haben 4 Figuren, einen Nerd, der immer wieder nachfragen muss, was ist das, was bedeutet das? Wir haben einen Anwalt, der alles juristisch einordnet, eine Theologin, die noch versucht, den Glauben zu behalten, und dann eben eine Journalistin, die diese neuen Fakten präsentiert, und die begeben sich ins Gespräch im Stile zwischen Ungläubigkeit und Fachwissen. Und weil das Ganze aber natürlich auch dokumentiert werden musste und faktenbasiert ist, werden die Briefe, werden die Daten, werden auch bisweilen mal 1 oder 2 kleine filmische Passagen auf eine Leinwand im Hintergrund eingeblendet. Das Ganze dann nach einer Stunde auch schon vorbei. Aber das reicht dann auch schon, weil das natürlich, wenn man mit so vielen Fakten und Briefen und Jahreszahlen konfrontiert ist, dann wird es auch relativ schwer, dem zu folgen.
Und die Perspektive von Kai Voges ist ausschließlich in dieser Inszenierung Papst Leo XIV. Als einzigen anzusprechen?
Ja, und sozusagen im Stream dann auch die Zuschauerschaft, denn das Ensemble spielt schon auch die Kamera an, die schon noch sehr präsent auf der Bühne ist. Aber die dramaturgische Formel des Abends ist es tatsächlich zu sagen, wie kann es sein, dass sie immer noch schweigen? Aber natürlich ist er hier dann schon auch ein Stellvertreter, denn die Verantwortung tragen ja alle, die allgemein auch in dieser Bürokratie des Vatikans tätig sind. Und das haben dann im Nachgespräch auch die zwei Journalistinnen nochmal betont. Es gibt gibt immer wieder im Mittelbau Personen, die sagen, ich halte das nicht mehr aus. Und das sind dann eben die Personen, die die wichtigen Dokumente dann auch teils unter Risiko auch angeklagt zu werden, dann eben weitergeben. Also es geht hier natürlich so vom dramaturgischen Kniff her, wie können sie, nur hat man immer wieder dieses Anlaufen gegen diese Wand des Schweigens und personifiziert das mit Papst Leo dem 14. Aber natürlich ist der ganze Apparat gemeint.
Kann man dann überhaupt sagen, dass gespielt wurde, dass es theatrale Momente gab?
Wir haben hier diese Gesprächssituation, aber es ist schon eher wenig. Es ist alles eher angedeutet. Die vier Figuren, sage ich mal, als Figuren auch eher dezent gesetzt. Der Text, das ist ja auch schwer, jetzt diese Recherche dann in so einen flüssigen Theatertext zu geben. Das knirscht an der einen oder anderen Stelle. Funktioniert eigentlich ganz gut. Ich habe eben nochmal, nachdem ich im Theatersaal war, tatsächlich auch durch den Stream einmal durchgeskippt. Und ich muss sagen, dass da die Bilder natürlich viel besser funktioniert haben. Also die haben schon auch auf der Bühne in die Kameras hineingespielt. Und das ergibt dann im Stream als sozusagen Fernseh- oder Streamingbild nochmal eine andere Intensität, als es das im Theaterraum gemacht hat.
Eine ungewöhnliche Zusammenarbeit, die es zeitgleich heute Abend auch in Lissabon zu sehen gab, demnächst auch noch in anderen europäischen Städten. Welches Fazit ziehen Sie nach diesem Abend jetzt in Köln?
Es ist so, dass es total wichtig ist, dieses Thema auf allen Kanälen, die man hat, nochmal neu zu beleuchten und auch einfach wieder das ins Gespräch zu bringen. Denn wann haben wir das letzte Mal wirklich davon gehört? Wir haben uns fast schon alle in den Nachrichten daran gewöhnt. Hier ist wieder eine Studie mit Tausenden von Missbrauchsopfern oder Betroffenen, muss man ja besser sagen. Und man verliert so fast ein bisschen den Bezug dazu. Und es ist total wichtig, dass man, sei es jetzt im Theater, sei es im Film oder auch als Buch, wie diese Recherche auch erschienen ist, dass man hier nochmal wirklich hinschaut, dass man sich vergegenwärtigt, was ist da eigentlich los. Das ist jetzt nicht unbedingt das allerbeste Format ist, um, ich sag mal, einen sinnlichen, berauschenden, emotionalen Theaterabend zu gestalten. Ich glaube, das versteht sich von selbst. Dass man aber auf der anderen Art und Weise hier auch einfach das Theater nochmal als Forum nutzt, als Ort der Öffentlichkeit, das sich engagieren möchte, das ist natürlich einfach nur eine gute Sache, dass hier eine Intendanz auch wirklich den Mut findet, sich so weit aus dem Fenster zu lehnen. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man jetzt die große Theaterkunst sucht, dann muss man natürlich wieder anders arbeiten.
Christoph Oram über das Schweigen des Heiligen Vaters im Schauspiel Köln. Die nächste Vorstellung der Zusammenarbeit mit Korrektiv wird noch diesen Monat in Prag stattfinden. Hetären, Kurtisanen, Dirnen, Huren. Über die Jahrhunderte gab es viele Bezeichnungen für Frauen, die Männern ihren Körper verkauften. Wie unsere Kunst- und Kulturgeschichte Sexarbeit darstellt und bewertet, das will seit heute die Bundeskunsthalle Bonn zeigen in Zusammenarbeit mit Sexarbeiterinnen. Birgit Hempel über die Schau, die das Museum Menschen ab 16 empfiehlt.
Sexarbeit ist ehrliche Arbeit. Mit diesem Wandtext des nigerianisch-amerikanischen Künstlers Ole Oguibe beginnt und endet der Rundgang durch die Ausstellung Sexwork. Diese Worte bilden die kontrovers diskutierte Grundthese der Schau. Isaac ist Sexarbeiter und einer der Kuratoren.
Ich würde sagen, das Ziel ist, eine Kulturgeschichte darzulegen, also ein differenziertes Bild verfügbar zu machen, eine Unterhaltung zu ermöglichen, wo Sexarbeitende selbst zu Wort kommen einerseits und eben auch im Rückblick auf die Geschichte und als KünstlerInnen und gleichzeitig eben auch nicht vor den schwierigen Themen zurückzuschrecken.
Isaac gehört zu einem Kollektiv von forschenden Sexarbeitern und Arbeiterinnen, die unter dem Namen Objects of Desire ein Archiv zu ihrer Tätigkeit zusammengestellt haben. Er will anonym bleiben, sein Gesicht nicht zeigen. Isaac trägt eine dunkle Brille und eine schwarze Maske, die nur seine Augen, seinen Mund und seinen Schnauzer erkennen lassen.
Ich trete ja ohne Gesicht auf, jetzt gegenüber den Medien zumindest, weil Stigmatisierung real ist. Weil das Stigma real ist, weil mir in ganz verschiedenen Weisen real Probleme gemacht werden können. Das hat mit meinem Vermieter zu tun, das hat mit meinen NachbarInnen zu tun, mit Menschen, von denen ich nicht möchte, dass sie das wissen. Und das auch hat eine Geschichte.
Und die erzählt die Ausstellung. Vom Tabu der Sexarbeit, von Machtmissbrauch, von Verfolgung, aber auch von Selbstermächtigung. Die Bundeskunsthalle blickt mit Videos, Installationen, Gemälden und Originaldokumenten auf die Kunstgeschichte und auf Gesellschaftspolitik. Sie ist in Kapitel unterteilt wie die Bühne, Backstage, HIV/AIDS und Sexarbeit. Das älteste Ausstellungsstück ist ein Sexspielzeug, ein Dildo, geschätzt 28.000 Jahre alt. Er ist rund 20 cm lang und 3 cm breit. Die samtig glatte Spitze deutet darauf hin, dass er ausgiebig genutzt wurde, so erklärt es der Katalog. Von der Antike mit ihren gebildeten und angesehenen Hetären, die sexuelle Leistungen anboten, springt die Schau ins Paris um 1900. Zwischen einem Werbeplakat von Toulouse-Lautrec für das Moulin Rouge und einer Zeichnung von Degas mit Balletttänzerin hängt ein schwarz-weißes Foto eines alten Mannes mit weißem Bart. Rechts und links zwei junge Tänzerinnen in Tütü an der Seite. Sugar Daddy ist auf der Suche. Kunsthistorikerin Johanna Adam kennt die Geschichte dahinter.
Die Tänzerinnen des Ensembles sind dort mit wohlhabenden Mäzenen der Oper zusammengetroffen. Und diese wohlhabenden Mäzene haben eben nicht nur die Oper, sondern zum Teil auch ganz gezielt bestimmte Tänzerinnen gefördert und dafür sexuelle Gegenleistungen erwartet. Und das hat sich als System richtig etabliert.
Dann geht es ins Berlin der goldenen 20er. Unsere Wahrnehmung dieser Zeit ist geprägt durch den männlichen Blick. Otto Dix malt in einem farbigen Aquarell Prostituierte in einem Hafenbordell und wir schauen einer Frau genau zwischen die Beine. Weniger voyeuristisch schaut Elfriede Lose-Wächtler auf die Frauen. Sie zeichnet in schwungvollen Linien und in bunten Farben Sexarbeiterinnen, die erschöpft auf einem Stuhl sitzen oder entspannt Pause machen.
Wir haben einige Bilder von ihr in der Ausstellung, in denen sie in den einschlägigen Etablissements in Hamburg, sie hat zu der Zeit Ende der 20er Jahre in Hamburg gelebt, in denen sie Szenen darstellt und man spürt, sie ist da mittendrin und kann da, glaube ich, sich sehr stark solidarisieren.
1940 wurde Elfriede Lose-Wächtler als psychisch Kranke von den Nazis ermordet. Weniger bekannt? Heinrich Himmler, Reichsführer der SS, errichtete Lagerbordelle in Konzentrationslagern. Dazu holte er Frauen hauptsächlich aus dem KZ Ravensbrück. Die Ausstellung belegt das mit Fotos, Plänen und mit Antragsformularen für den Bordellbesuch. Dieses Kapitel ist schwer zu ertragen. In der Ausstellung geht es aber auch um Selbstermächtigung und um die Organisation von Sexarbeitenden. In den 1980er Jahren formiert sich in Berlin der Verein Hydra als Beratungsstelle für Sexarbeiterinnen. Domenica aus Hamburg tritt selbstbewusst in Talkshows auf. Es ergibt Sinn, den Sexarbeitenden selbst eine Stimme zu geben, anstatt nur über sie zu reden. Für Ernestine Pastorello zum Beispiel, Sexarbeiterin und Künstlerin, hat die Bedrohung zugenommen. In ihrer Textilarbeit »Die Gejagten« springt eine Sexarbeiterin aus Angst vor einer Polizeirazzia aus dem Fenster. Die kulturgeschichtliche Ausstellung über Sexarbeit, eine Mischung von Informationsvermittlung und Kunstschau, ist überfällig, um offen über das Thema zu sprechen, über alle Facetten, von Zwangsprostitution bis hin zur Darstellung von Sexarbeitenden in der Kunst. An manchen Stellen in Bonn fehlt allerdings der rote Faden, um die Besucher und Besucherinnen durch die Ausstellungskapitel zu leiten. Ebenso ein Ausblick, wohin sich dieses problematische Arbeitsfeld in diesen gesellschaftlich herausfordernden Zeiten entwickelt.
Bis zum 25. Oktober eine Kulturgeschichte der Sexarbeit in der Bundeskunsthalle Bonn, für Fazit gesehen von Berit Hempel. Der Vater der Lindenstraße, Hans W. Geißendörfer. Am Ostermontag wird er 85 Jahre alt. Pünktlich zum Ehrentag meldet die Berliner Akademie der Künste, Geißendörfers Vorlass steht der Öffentlichkeit zur Verfügung. Was hat er der Akademie alles übergeben? Was ist über die ARD-Sonntagssoap mit 1758 Folgen zu erfahren? Maximilian Hagel weiß das. Er ist Archivar im Filmarchiv der Akademie der Künste Berlin. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Was sind für Sie die wichtigsten Dokumente, die deutlich machen, wie wichtig Geißendörfer für den neuen deutschen Film der 60er und 70er Jahre war?
Also das sind vor allem zu seinen frühen Filmen, wie zum Beispiel Jonathan, sein Kinodebütfilm, Kritiken. Denn es war ein sehr provokativer Film, der so ein bisschen Parabel war auf die 68er-Bewegung und auch seine eigenen Reflexionen. Da findet man einen schönen Brief, Vorwort zu dem allerersten Drehbuchentwurf, wo er darauf eingeht, was er sich vorstellt. Und gleichzeitig haben wir aber auch Reflexionen darauf, wie er seinen Film danach gesehen hat, als er dem Schnitt zum Opfer fiel. Und er hat den Film dann nicht mehr wiedererkannt. So eine erste Begegnung mit anderen Produktionsfirmen, die sich nochmal wiederholen soll, zum Beispiel beim Zauberberg, den hat er 82 gedreht und da hat man ihn auch viele weggeschnitten. Das war Initialzündung für ihn, dann seine eigene Firma zu gründen, mit der er dann letztendlich die Lindenstraße produziert hat.
Mhm. Aber also worüber hat er denn damals reflektiert? Was hat ihn auch sauer gemacht und überhaupt, warum wurde an beiden Filmen rumgeschnippelt?
Also bei Jonathan war es eben so, dass da viele Gewaltszenen gab. Es gibt auch eine sehr prägnante Sexszene, die, glaube ich, 1970 viele verstört hat. Da wurde ihm im Voraus allen Gehorsam für die FSK schon was rausgeschnitten. Diese Gewaltszenen, die hat er quasi gesehen als Analogie für die Revolution und das war ihm wichtig zu transportieren für die Botschaft des Films, genau wie beim Zauberberg auch.
Welche Materialien hat er Ihnen denn noch aus seiner Sturm- und Drangzeit gegeben?
Also es geht da vor allem um die ersten Filme, verschiedene Spielarten und Genres, die er ausprobiert hat. Und in all diesen bildet sich so ein roter Faden heraus oder bestimmte Themen, die bei ihm immer wieder auftauchen und dann letztendlich auch in der Lindenstraße zu finden sind. Ein Beispiel, das Wort Trivialität, nicht nur in Kritiken, die wir ja zu all seinen Filmen haben, sondern auch in der eigenen Reflexion, aber von Trivialität im besten Sinne. Die Stoffe und die Figuren so auswählen, dass sie nahe Menschen sind, dass jeder sich damit identifizieren kann. Das heißt, ob er jetzt eine Literaturverfilmung macht oder einen Vampirfilm oder eben eine Vorabendserie, letztendlich geht es immer um Tod, um Verlust, um Liebe, Dinge, die Menschen bewegen und mit denen sich jeder identifizieren kann. Wie er das macht, ob eben in groß angelegten Filmen oder einer 20-minütigen Episode, das ist für ihn am Ende nur die Form des Erzählens, das Vehikel.
Sie haben sich 5 Jahre mit dem Vorlass beschäftigt und dazu auch mit Geißendörfer zusammengearbeitet. Ist so eine Kooperation für Sie hilfreich oder ist das manchmal auch so, dass man sein eigenes Ding, den Beruf, den man gelernt hat, nicht so machen kann, weil da kämpft jemand auch um die Darstellung seines Lebenswerks?
Zugegeben, habe ich ihn tatsächlich nie persönlich kennengelernt. Die ganze Kommunikation läuft über die Tochter Hanna Geißendörfer und über die Sekretärin. Er lebt zurückgezogen, so wie ich das mitbekommen habe, auf einer griechischen Insel und genießt seinen Ruhestand. So gesehen habe ich ihn leider nie persönlich kennenlernen können, dadurch aber viel mehr durch sein Material, was er uns gibt, was ja ihn auch auszeichnet als schaffenden Künstler.
Was war dabei für Sie das Spannendste oder womöglich auch das Skurrilste? Ich habe gelesen, 140 Regalmeter Drehbücher, Plakate, Fotos, Fanpost. Das ist viel Stoff.
Es ist viel, es erschlägt einen auf den ersten Blick. Am Ende war es aber so, dass es dadurch, dass es ein Produktionsarchiv vor allem ist, gibt es immer eine systematische Ablage und kann da, wie der Archivar gesagt, ganz gut wegmetern. Was jetzt so hängen geblieben ist an Besonderheiten, ja, das sind Zuschauerzuschriften. Gerade bei der Lindenstraße in den ersten Jahren, da hat man schon gesehen, wie dieses Politische, was Geißendörfer überall so ein bisschen mit reinstrickt in seine Filme und in seine Serie, die Leute schon sehr provoziert hat.
Inwiefern?
Und da lernt man, ja, man lernt da fast weniger über die Serie als über die bundesdeutsche Gesellschaft in 80ern und 90ern. Also die Leute hat das abgeholt, auf jeden Fall, aber auch nicht immer im Positiven. Da gibt es sehr viele konservative, evangelikale, fremdenfeindliche Statements, weil man sich geärgert hat, wie die Ausländer dargestellt wurden, wie die Schwulen dargestellt wurden. Man darf nicht vergessen, der erste schwule deutsche Serienkurs hat in der Lindenstraße stattgefunden. Das waren alle so eine kleinen Spitzen, die ja so einer recht spießigen Gesellschaft dann ja sehr offensichtlich aufgestoßen sind. Das findet sich alles in der Post wieder, aber auch Skurrilitäten. Also die Leute haben das teilweise für bare Münze genommen, was sie dort gesehen haben. Es gibt Bewerbungsschreiben für eine Sachbearbeiterin-Stelle im Reisebüro von Helga Beimer oder für eine Altenpflegerin für Hubertus Koch, weil ja das Geißendörfer gut hinbekommen hat, das real erscheinen zu lassen.
Wer über Geißendörfer forscht, kann jetzt in der Akademie fündig werden. Lindenstraßenfans auch. Wie regelt das die Akademie?
Das gibt keine Beschränkungen. Theoretisch können jetzt auch alle Lindenstraßenfans uns die Türen eintreten. Man muss keinen besonderen triftigen Grund nachweisen. das Schöne wäre, wenn Studenten und Forschende kommen. Aber wir haben auch nichts dagegen, wenn man an seine Mutter denkt oder seine Tante, mit der man gerne Lindenstraße gesehen hat. Und der vielleicht ein Foto oder irgendeine Kopie von einem interessanten Drehbuch, einer Seite zumindest, schenken will als Kopie. Das geht alles. Da haben wir im Prinzip keine Beschränkungen.
Oder man guckt sich nochmal an, was man mal für eine Bewerbung an die Lindenstraße geschickt hat.
Zum Beispiel.
Maximilian Hagel, Archivar des Hans W. Geißendorfer Archivs, das die Berliner Akademie der Künste jetzt öffentlich zugänglich gemacht hat. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Ausführung und wünsche Ihnen noch einen schönen Restabend.
Sehr gerne, Frau Wuttke, vielen Dank.
Die Zeitungsfeuilletons haben morgen Feiertag. Fazit hören Sie auch am Karfreitag. Gute Nacht für heute, sagt Gabi Wuttke.